Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier wieder mit Joel zusammen und ich muss sagen, ich bin schon wieder ziemlich gespannt, weil du hast ja angekündigt, dass du ein ganz besonderes Shirt wieder anhast und das musst du gleich mal erzählen, was das für eins ist.
Ja, ich habe mich hier wieder schnell umgezogen. Hier, das Shirt kennen sicherlich viele Tennisfans von euch. Weißt du, was das für eins ist, von wem das ist?
Ja, der Kragen und das Shirt, das muss von, ja, steht ja vorne drauf. Roger Federer.
Genau, das ist ein Shirt von Roger Federer aus dem Jahr 2010. Das hat er bei den French Open getragen.
Ja.
Da hat er zwar nicht gewonnen, da ist er als Titelverteidiger ins Turnier gegangen.
Das heißt, 2010 müsste das gewesen sein dann?
Das Shirt ist aus 2010, genau. 2009 okay. Hat er gewonnen.
Richtig.
Und hat dort aber im Finale gegen Söderling verloren. Das Turnier hat natürlich Rafa gewonnen.
Im Halbfinale wann hat er gegen Söderling verloren?
Im Viertelfinale.
Viertelfinale, sorry.
Das Turnier hat aber dann Rafa gewonnen.
Ja.
Aber trotzdem für mich ein richtig geiles, legendäres Shirt. Finde ich super.
Ja.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso trage ich ein Shirt von den French Open im US Open Preview?
Ja.
Weil Federer nämlich ein kleines Comeback bei den US Open gefeiert hat. Er hat hier dort, wurde hier groß angekündigt, war dort als Stargast, hat dort trainiert mit Musetti, hat richtig ein Showmatch gegen Andy Roddick gespielt, denn er wurde in die Hall of Fame aufgenommen.
Ja.
Und das war natürlich wieder komplett auf Social Media.
Ja.
Und was sagst du zu seinem Auftritt?
Ja, Wahnsinn. Also ich habe mir die Hall of Fame Speech noch nicht angeguckt, nur ein paar Ausschnitte gesehen, aber die Trainingsmatches, die er gespielt hat gegen Musetti, dann das Doppel, das hat er ja, glaube ich, gespielt mit McEnroe, Andrew Agassi und Andy Roddick. Und das Stadion war voll. Es ist wirklich Wahnsinn. Parallel bei Winston Salem, da habe ich ein Match gesehen, das ist Stadion war leer. Also siehst, der Mann hat trotzdem noch eine Aura.
Es ja, wie fandst du, wie er gespielt hat mit Musetti? Der, wie heißt er?
Der Coach.
Ja, der Coach hat doch gesagt, dass er locker noch 80% der Top 100 schlagen könnte, so wie er spielt.
Ja.
Und es sah einfach so geil aus,
wie er gespielt hat. Es sah so geil aus, wie er gespielt hat.
Unfassbar. Also unglaublich.
Ja, naja, gut. Aber er sagt selber, er will nicht mehr zurückkehren auf die Tour. Sein Körper macht das nicht mehr mit und er ist froh, so wie es ist. Genau.
Ja, vielleicht noch interessante Fun Fact, obwohl ich weiß nicht, ob man das Fun Fact nennen kann, eher ja. Sad Fact. Bei den French Open 2010 waren nur vier Deutsche, waren 12 deutsche Herren im Hauptfeld.
Ja.
Ja, 2010. Und jetzt bei den US Open sind es 4 männliche Spieler,
das ist
die
wenig
im Hauptfeld sind.
Genau.
Also sieht man vielleicht ein bisschen eine ja Tendenz nach unten.
Genau, aber bevor wir gleich auf die US Open zu sprechen kommen, wir machen mich heute so ein kleines Preview, US Open 2026. Wie sehr steckt dir noch der gestrige Tag in den Knochen? Wir hatten ja gestern bei uns auf der Anlage ein LK-Turnier. Spielsatz Spaß heißt das. Wie waren die Turnierleitungen? Wir haben ja selbst nicht mitgespielt.
Ja, also du warst mehr Turnierleitung, ich war mehr am Grill und irgendwie so der
Mann fürs Grobe,
der irgendwie Tische tragen musste und so.
Ja.
Ja, war sehr anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Also es war ein langer Tag, ich glaube von 9 bis am Ende, ja, 21.30 Uhr ging das.
Genau.
Er hat ein bisschen Glück, dass wir da nicht in den Regen reingekommen sind, konnten dann auch auf Flutlicht die letzten Matches fertig spielen.
Ja.
War ein anstrengender Tag, aber ich glaube, es hat auch den Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht und es waren super, super Stimmung, super Matches, die wir gesehen
genau
haben.
Genau, es waren ja vor allem viele Teilnehmer, die jetzt nicht so eine hohe LK hatten, also ich meine jetzt nicht eine einstellige, sondern es war viele Teilnehmer zwischen, ja teilweise zwischen LK 17 und LK 25. Und es waren interessante Sachen dabei, die man dann auch wieder vergisst, wenn man, ja, waren viele Turnieranfänger auch dabei, die uns da begegnet sind. Also du hast ja eine witzige Geschichte mitbekommen, die musst du mal erzählen.
Ja, das war in einem Match, da stand es im Spiel 30 beide und der eine Spieler schlägt einen super Aufschlag, schlägt einen Ast durch die Mitte. Da haben die beiden ein bisschen über den Abdruck diskutiert. Die Freunde von dem Return-Spieler saßen draußen und haben dann sogar den Ball gut gegeben und gesagt, ey, der war gut, ihr braucht da nicht lange rumdiskutieren.
Ja.
Okay, dann hat er den Punkt bekommen, der Aufschläger. Da haben sie Bälle gesucht, weil die Bälle über den Zaun geflogen sind. Das hat dann auch nochmal 1-2 Minuten gedauert. Und dann haben sie den Spielstand vergessen in der Zeit.
Ja.
Und haben sich wieder am Netz getroffen und haben dann diskutiert, wie es steht. Und haben sich wieder auf 30 beide geeinigt. Also das ja Ass war einfach
hat nichts gebracht.
Hat gar nichts gebracht. Haben wieder von vorne angefangen sozusagen.
Ja.
Aber
ja,
beide waren happy und es hat keiner gemerkt und haben weitergespielt.
Genau.
Gab keinen Stress.
Ja, wir haben festgestellt, dass die Spiele unglaublich lang gedauert haben. Und ich habe mich dann auch gewundert, bin bei einem anderen Match, das war ein Damen-Match, da bin ich hin. Hab da ein bisschen zugeguckt auch. Und dann hat die eine Dame den ersten Aufschlag ins Aus gespielt, den zweiten Aufschlag ins Netz. Plötzlich macht sie noch einen dritten Aufschlag, die spielen den Punkt aus. Das geht 50 Mal, wirklich 50 Mal hin und her. Und dann ist der Punkt vorbei und ich habe das erst gar nicht gemerkt. Und dann kam sie zum Zaun und dann meine ich so, nur zur Info, also ihr habt beim Tennis nur 2 Aufschlagversuche, nicht 3. Danach ist ein Doppelfehler, das ist der Punkt vorbei. Und dann hat sie mich angeguckt und meint so, hä, wie meinst du das? Und meine ich so, ja, das, also nur 2 Aufschlagversuche und dann ist vorbei. das ist ja gar nicht aufgefallen, dass sie jetzt dreimal aufgeschlagen hat. Also irgendwo spielt da vielleicht auch mit Sicherheit die Nervosität und auch die Unerfahrenheit eine große Rolle. Also es waren, aber es war immer eine sehr gute Stimmung. Also wir haben keinen Stress gehabt und die waren alle happy und es waren geile Matches auch. Totaler Fight, war echt gut.
Ja, und die Matches ziehen sich teilweise auch so lang, weil die keine Erfahrung haben, wie die Matches ablaufen. Da hat genau. Zum Beispiel der eine nach jedem Seitenwechsel seine Hälfte abgezogen.
Genau,
der hat immer ewig gedauert. Wir haben uns gefragt, warum brauchen die denn so lange?
Ja.
Und der Gegner kam dann nach dem Match zu uns und das war sein allererstes Turnier. Er dachte, es wäre normal, dass er das macht,
genau,
weil er keine Erfahrung hatte.
Ja,
der Gegner hat nach jedem Seitenwechsel hat er seine Hälfte abgezogen.
Das ist unglaublich. Ja.
Hat so viel Zeit gekostet.
Ja. Und ich habe, glaube ich, die skurrilste Sache erlebt, die ich, da jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles im Tennis erlebt bei Turnieren. Ich war ja die Turnierleitung, meine Handynummer hinterlegt und hatte mich dann irgendwann eine Mutter angerufen, dass ihr Kind würde ja gerade bei uns das Turnier spielen.
Kind, sie war 20 Jahre alt.
Genau, er oder sie war 20 Jahre alt und er oder sie hätte bei der Mutter nach dem ersten Satz angerufen und wäre ganz aufgelöst gewesen. Es gäbe Diskussionen mit der Gegnerin und es wäre alles unfair und ob ich da mal einen Blick drauf haben könnte als Turnierleitung, hat die Mutter mich darum gebeten, weil sie ist jetzt gerade selber nicht vor Ort. Ich konnte gar nicht schalten so schnell, ich habe erst gar nicht gecheckt, meinte so, ich verstehe gar nicht, worum es hier geht. Dann war es halt so, dass der Sohn oder die Tochter, wir wollen jetzt hier mal nicht sagen, wer das war, die übrigens so Anfang 20 war, angerufen hat bei ihrer Mutter nach dem ersten Satz, anscheinend aufgelöst angerufen hat. Die Mutter hat dann bei der Turnierleitung angerufen und mich gebeten, dass ich da mal einen Blick drauf haben soll. Und habe ich gesagt,
Wahnsinn.
Wahnsinn, habe ich gesagt, gute Frau, ihr Kind hat die Möglichkeit, jederzeit zur Turnierleitung zu kommen, um einen Schiedsrichter zu verlangen, wenn es darum geht, einen Abdruck zu checken oder Situationen zu beschwichtigen. Ich kann ja nicht, wir haben 11 Plätze gehabt, ich kann mich ja nicht teilen in 11 Plätze und überall gucken und das ist nicht machbar. Hab ich gesagt, abgesehen mal davon ist das ja schon eigentlich ein Regelverstoß, während der Satzpause mal kurz irgendwo anzurufen.
Muss ich auch mal überlegen, da hockt jemand auf der Bank oder läuft weg beim Handy und telefoniert erstmal eine Runde.
Genau.
Das ist schon absurd, was da teilweise passiert.
Und dann hat sie das auch verstanden und meinte so, mein Kind ist halt sehr schüchtern und dann haben wir so, aber das ist ja auch mal was man halt lernen muss, dass man halt einfach auch mal für sein Recht vielleicht einsteht und wie auch immer. Also jetzt habe ich, glaube ich, alles erlebt im Tennis, aber im Großen und Ganzen war es richtig schön. Letztes Match unter Flutlicht beendet, kein Regen gehabt, alle hoffentlich zufrieden und wir freuen uns auf die nächste Auflage.
Ja, jetzt kommen wir vom LK-Turnier direkt zum absoluten Highlight. Ende des Jahres, die US Open stehen an.
Ja.
An was musst du denken, wenn du US Open New York hörst? Was ist deine erste Erinnerung,
die dir in den Kopf kommt? Gute Frage. Aber ich sag dir, das ist wahrscheinlich eine Erinnerung. Und zwar erinnere ich mich noch dran, als wir in den 2000ern, da war es ja nur noch nicht so einfach, auch Ergebnisse zu verfolgen, in Anführungsstrichen. Aber da habe ich meine Ergebnisse von Roger Federer morgens im Bett, weil es ja meistens dann nachts läuft, habe ich morgens immer auf dem Videotext gecheckt. Da bin ich noch in den Fernseher rein, habe den Videotext geöffnet und habe halb verpennt irgendwie meinen Augen versucht zu lesen, diesen Videotext, ob er gewonnen hat oder nicht. Das sind so meine Erinnerungen, weil ich war so ein Roger Federer-Fan früher. Deswegen ist das T-Shirt auch heute wirklich perfekt, ja, dass ich das immer im Videotext verfolgt habe, weil ich dann nachts halt oder am nächsten Morgen halt wissen wollte, wie es ausging. Ja. Das sind so meine Erinnerungen. Ist irgendwie ein blödes Beispiel, aber das ist so meine Erinnerung. Ja.
Ich muss immer an Andrew Agassi denken, weil ich weiß noch, dass wir früher teilweise dann wach bleiben durften und durften die Night Session gucken. Und da habe ich noch so Matches von Agassi im Kopf. Das war einfach früher für mich so der Paradiesvogel, der Superstar.
Ja.
Fand ich dann einfach total geil.
Genau.
Da muss ich mal dran denken, so Night Session, Andrew Agassi, ist super lang her jetzt. Das ist aber das Erste, woran ich denken muss bei den US Open.
Ja, das ist irgendwie auch das Turnier, was ja viele sagen, das ist mit das aufregendste, spannendste, verrückteste New York, Big Apple.
Wir waren noch nicht da, wir müssen mal hin unbedingt.
Genau,
Wir müssen unbedingt mal hin.
Den Trip müssen wir machen. Ja. Planen wir ein.
Ja, kommen wir erstmal zur Quali. Wir haben ja ein bisschen auch auf unseren Social-Media-Kanälen von der Quali berichtet, ein paar Ergebnisse diskutiert, vor allem die Deutschen unter die Lupe genommen. Leider muss man am Ende sagen, es hat sich kein Deutscher durch die Quali gespielt.
Ja.
Vielleicht ein positives Abschneiden oder positiver Auftritt war auf jeden Fall Tom Gensch. Habe ich ja auch ein paar Videos zu gemacht.
Genau, du hast ja die Quali sehr intensiv verfolgt.
Genau, zum Hintergrund, Tom Gensch 2003er Jahrgang. Ich kenne ihn früher von Jugendturnieren, weil ich viel mit einem Spieler unterwegs war zu der Zeit.
Ja.
Und da hat Tom Gensch gar keine Rolle gespielt zu der Zeit. Er war zwar ein super Spieler unter den ersten, ich würde mal sagen, ersten 15. Ich weiß nicht, ob er in den Top 10 war.
Ja.
Ich glaube, das war aber einer, auf den hat man jetzt nicht wirklich gesetzt. Er ist aber jetzt der beste 2003er Jahrgang, den wir in Deutschland haben und kratzt an den Top 100. Und hat
ich würde sagen, es ist Top 150 inzwischen, ja, müsste es sein.
Ja, hat eine super Quali gespielt, erste Runde gewonnen, zweite Runde gegen Italiener Passaro gespielt, hat da leider knapp verloren, war aber ein tolles Match, da habe ich auch schon so ein kleines Analysevideo gemacht dazu.
Ja, ja.
Brauchen wir jetzt hier nicht noch näher drauf eingehen, aber ich fand, es war ein toller Auftritt von ihm, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da in seinem Spiel, weil der hat einen starken ersten Aufschlag, super aggressive Vorhand, also ein aggressives Spiel. Seine Rückhand ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig.
Ja.
Trotzdem, guter Auftritt, da haben wir einen guten Mann.
Ja,
und bin ich mal gespannt, wie es da für ihn weitergeht. Wie gesagt, leider, die anderen Deutschen konnten sich nicht durchsetzen, aber vielleicht mal ganz generell zur Quali. Ja, eine super starke Quali, super starkes Quali-Draw gesehen. Ich meine, allein schon Dimitrov hat Quali gespielt. Ja. Oder Nishikori, zwar in der Wildcard reingekommen, aber der war Finalist bei den US Open.
Ja.
Hat damals gegen Marin Cilic verloren. Also wenn so Spieler in der Quali sind, das spricht schon natürlich für die Stärke.
Ja, die haben natürlich eine brutale Erfahrung und die können halt auch Tennis spielen. Und die ist jetzt nicht so, wenn die mal den Schläger so ein bisschen, Nishikori war auch lange verletzt, aber wenn die den Schläger mal beiseite gelegt haben, dass die alles verlernt haben. So, Jungs, musst du halt erstmal knacken, ne? Ja.
Schwierig. Und wie findest du, dass Dimitrov Quali überhaupt spielt mit seiner, ja, Erfahrung oder auch, dass er überhaupt, ja, dass er überhaupt in die Quali geht,
ja,
dass er
sich das antut? Ja, ist ja eigentlich schon fast dramatisch, ne? Dass er letztes Jahr im Endeffekt diese Brustmuskelverletzung war das ja.
Wimbledon gegen Sinner, zwei Einsätze vor gewesen.
Genau, und er hätte da sehr, sehr weit kommen können. Dann, ja, durch die Verletzung halt einfach aus den Top 100 gefallen und muss jetzt Quali spielen, kriegt natürlich auch nicht einfach so die Wildcards geschenkt, ja. Geht über den Quali-Weg, aber es zeigt halt einfach auch, dass er noch nicht fertig ist, ne?
Ja.
Er ist noch nicht, seine Mission Tennis ist noch nicht beendet. Ich glaube, er denkt auch, er fühlt auch, dass er was im Tank hat. Ich meine, er hätte sogar auch seinen Trainerstaff nochmal gewechselt, kann das sein?
Ich weiß es nicht genau.
Ja, okay, dann ich will das jetzt nicht durcheinander werfen, weil er hat auch auf jeden Fall in dem Interview gesagt, dass er nochmal dieses Brennen, also dieses Feuer gehabt hat, nochmal da anzugreifen. Und ich glaube, wenn er jetzt eine oder zwei Runden bei den US Open auch gewinnt, dann hat er die Top 100 wieder drin.
Ja, und ich fand es so verrückt, weil parallel zu der Quali lief ja dieses Mixturnier, was wir ja auch schon in ein paar Videos besprochen haben. Normalerweise wäre ja Dimitrov garantiert ein Kandidat, der auch bei diesem Mixed-Event mitspielt, weil er einfach so eine Ausstrahlung hat und ein absoluter Topspieler ist seit den letzten 10 Jahren. Er hat aber parallel Quali gespielt und geht da diesen Quali-Grind ein auf irgendwelchen Nebenplätzen, während die anderen Topstars da sich ein schönes Mixed-Spiel machen und da gute Laune haben.
Richtig.
Fand ich auch krass, ja. Der kriegt das natürlich auch mit irgendwie.
Ja, klar, du bist halt das ist ja irgendwo auch the show must go on, ne? Irgendwie bist du dann, wenn du nicht dabei bist, wirst du auch ganz schnell ersetzt.
Ja, ja, genau.
Also dir heult halt keiner eine Träne nach. Richtig. Ja. Da stehen halt die nächsten Leute in den Startlöchern, sitzen in den Startlöchern, die halt die Plätze wegnehmen. Ganz einfach, ja.
Ja. So schnell geht's. Ja, kommen wir aber aufs Hauptfeld zu sprechen.
Ja.
Bevor wir jetzt auf unseren absoluten Topmann Zverev eingehen, schauen wir uns einfach mal die Auslosung von unseren Deutschen an. Wir starten mal mit den Damen. Ja, da habe ich ja auch schon mal, wen es interessiert, ein kleines Video zu Eva Liss gemacht. Da könnt ihr mal auf unseren Kanälen gucken, wie so ihre Weltranglistenposition aktuell aussieht, weil sie ja viel diskutiert wird oder auch kritisiert wird, dass sie so abgefallen ist in der Rangliste. Aber wenn man sich mal genauer anguckt, hat das schon seinen Grund. Sie hat eine super erste Runde erwischt, muss man sagen. Ja, sie spielt gegen eine Qualifikantin oder Lucky Loser. Ich konnte es nicht genau nachvollziehen. Jedenfalls gegen Knutsson, eine Tschechin, die 184 in der Welt steht. Ich denke, das ist schon ein Top-Erstes los. Wenn du überlegst, dass du als Ungesetzter normalerweise in der ersten, spätestens in der zweiten Runde gegen eine Gesetzte kommst, dann ist natürlich gegen die 184 der Welt schon eine super, super erste Auslosung. Man darf aber nicht vergessen, sie hat Punkte zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Denn letztes Jahr hat sie auch die zweite Runde erreicht. Das heißt, wenn sie die Runde gewinnt, hat sie jetzt keine Punkte gemacht, sondern sie verteidigt nur ihre Punkte.
Genau.
Eine mögliche zweite Runde wäre gegen Mira Andreeva.
Ja.
Natürlich dann ein hartes Los.
Richtig.
Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, du hast ja gesagt, also gegen 184 der Weltrangliste in der ersten Runde, die hat die Dame auch am Quali gespielt wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht genau, ob sie als Quali oder Lucky Loser, das war Quali, Lucky Loser, ich konnte es nicht genau zuordnen, ich habe es nicht genau nachgeschaut.
Aber sag mal so, vom Papier her ist es machbar, aber wenn die sich durch die Quali gespielt hat, hat sie vorher auch 3 Runden gewonnen, da bist du halt auch mit Selbstvertrauen betankt, ne? Es muss immer alles gespielt werden, aber du hast schon recht, es hätte dich in der ersten Runde auch härter erwischen können, du kannst halt gegen direkt einen der ersten 32 Gesetzen kommen, ja. Und klar, dann triffst du halt in der zweiten Runde wahrscheinlich auf Andreeva. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe.
Definitiv.
Muss man mal ganz ehrlich sein. Ja.
Also müssen wir eigentlich hoffen, dass sie die erste Runde gewinnt, um dann keine Punkte zu verlieren, damit sie zumindest ihre Weltranglistenposition hält.
Genau, ja.
Dann unser altes Eisen, Tatjana Maria. Er spielt erste Runde gegen Jelena Ostapenko. Das ist, glaube ich, ein sehr hartes Los. Ostapenko ist zwar sehr unberechenbar, aber ich glaube, das ist schon ein Brett für die erste Runde.
Auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, bei Tatjana Maria ist irgendwie, ich will jetzt nicht das Wort Wundertüte in den Mund nehmen, aber dadurch ihren Spielstil, der total unorthodox ist, ja, kann die auch eigentlich an so einem Tag auch jeden Mal gefährlich werden, weil wenn einer mal völlig die Krise kriegt gegen dieses Vorhand-Rückhand-Slice-Gespiel von ihr, ja, und damit gar nicht umgehen kann und dann auch das Selbstvertrauen verliert, traue ich ihr manchmal auch einfach alles zu.
Definitiv. Und ja. Ostapenko ist auch eine Strahlerin. Wenn die einen schlechten Tag hat, können die Bälle auch mal am Zaun landen. Ja,
genau.
Jetzt mal übertrieben
ausgedrückt. Wenn die da die Dinger reinslicet und die Ostapenko knallt da wieder drauf und schießt mal 10 Stück in Folge vielleicht ins Aus. Und dann sitzt die 11. Vorhand vielleicht nicht mehr, wird die vielleicht nicht mehr mit so einem Selbstbewusstsein reingezogen. Da haben wir schon viele Matches gesehen, dass die Gegner an dem Spielstil von der Tatjana Maria total verzweifelt sind.
Ja, dann Ella Seidel, eines ihrer ersten Grand-Slam-Turniere am Hauptfeld, hat erste Runde auch ein super Los gegen eine Ukrainerin, die ich auch nicht kenne. Ist natürlich eine angenehme erste Runde, sage ich mal. Mal gucken, was da passiert. Ja. Und dann unsere deutsche Nummer 1, das ist Tamara Korpac, ist es aktuell. Sie steht 48 in der Weltrangliste. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass das mal unsere Nummer 1 ist?
Ja,
spielt genau. Erste Runde gegen die Österreicherin Lilly Tagger, eine ganz interessante Spielerin.
Ja, ganz interessante Spielerin.
Steht ein Platz hinter ihr in der Weltrangliste.
Ist auch für mich eigentlich ein Match, 50-50, ne? Also ich meine, beide 48, 49 Weltrangliste. Vom Spielstil her, klar ist die Lilly Tagger halt unglaublich schön anzuschauen mit ihrer sauberen, wunderschönen Technik, einhändige Rückhand, Rarität auf der Tour inzwischen. Ich glaube, das ist einfach ein 50-50-Match.
Ich denke, das Spannende wird sein, Korpac einfach super erfahren, schon lange dabei. Mhm. Tagger, junge Spielerin, eines ihrer ersten Grand-Slam-Turniere.
Richtig.
Hat vielleicht so richtig Firepower, aber ist vielleicht dann, hat noch nicht die Erfahrung. Das macht es vielleicht ganz interessant, dieses Match.
Ja.
Also ich denke, da ist auf jeden Fall was drin für Korpac.
Auf jeden Fall.
Ja, wollen wir auf die Männer eingehen. Struff spielt erste Runde gegen den Argentinier Hugo Carabelli. Da ist definitiv was drin, sage ich, ja.
Ich denke auch, US Open sind ja eigentlich, also zumindest aus meiner Perspektive, dafür bekannt, dass sie auch relativ zügigen Hardcourt haben. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist.
Ja, und auch die Bälle, die dieses Jahr gespielt werden, die Wilzenbälle sollen angeblich auch schneller sein.
Genau. Und das kommt natürlich dem, ich glaube auch sowieso, dass Hardcourt dem Struff, ich glaube, wo er auch sagt, er spielt gerne auf Sand, hat er auch viele Erfolge gefeiert, aber einfach alle schnellen Belege Hardcourt dem entgegenkommen und gegen den Argentinier ist auf jeden Fall was drin. Ne? Du kannst eine erste Runde haben, die härter ist.
Also, ja, und ich glaube, die Argentinier, Südamerikaner sind eher bekannt dafür, dass sie auf Sand sehr gut spielen. Es gibt natürlich auch Südamerikaner, die auf Hardcore große Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, es ist eher ein Sandplatz-Spezialist, das definitiv
ist. Ich wollte gerade sagen, er ist nicht dafür bekannt, dass er ein Hardhitter ist, auf wie in den Shelton, der dich halt einfach auch mal mit der Vorhand im Aufschlag mal komplett zerstören kann.
So ein Südamerikaner, der gut auf Hardcore spielt, ist nämlich Tabilo. Der spielt gegen Hanfmann. Und Tabilo ist auf jeden Fall einer, der auf Hardcourt gut spielt. Linkshänder mit einem großen Aufschlag.
Ja.
Das wird auf jeden Fall eine harte Auslosung für Hanfmann.
Ja.
Ich glaube aber trotzdem auch, dass Hanfmann mit seinem Spiel auch immer für eine Überraschung gut ist.
Auf jeden Fall. Und der hat auch schon so oft Comeback-Qualitäten gezeigt, der Hanfmann. Das muss man ja wirklich an ihm schätzen, dass er viele Matches hatte, die bei ihm auch dann über die volle Distanz gingen und er schon aussichtslos zurücklag. Und das dann trotzdem noch dreht oder macht. Und er steht ja inzwischen, was steht Hanfmann?
Weiß es nicht genau, aber er hat, glaube ich, sein bestes Ranking
sein
aktuell.
Sein bestes Ranking.
Irgendwas um die 50, 60,
genau,
glaube ich.
Ja, Top-Ranking. Und dem ist auch mit seinem Spielstil, dem Hanfmann, traue ich das alles zu, weil er auch relativ glatte Schläge hat mit der Rückhand. Der retourniert gut, ja, hat einen Bombenaufschlag. Und ich glaube, Hardcourt ist für mich, wenn ich sein Spiel sehe, eigentlich mit Rasen vielleicht so diese schnellen Belege, der beste Belag, auf den er sich vielleicht am wohlsten fühlt.
Dann haben wir noch Daniel Altmaier, der spielt gegen Zachary Swader. Unbekannter Amerikaner, der aus dem College gekommen ist und dann immer mal wieder bei den Grand Slams bei den amerikanischen Turnieren eine Wildcard bekommen hat. Mittlerweile steht er auch Top 100 und hat auch dieses Jahr bei den French Open ein super Ergebnis hingelegt. Der war in der vierten Runde, hat dort gegen Cobolli in 4 Sätzen verloren. Da hat er das erste Mal so richtig für Aufsehen gesorgt. Glaube ich, ist schon eine sehr harte Auslosung für ihn, muss ich sagen.
Ja, also und ich meine, Swader hätte letztes Jahr auch bei den US Open schon ein gutes Match hingelegt. Da ist der mir das erste Mal aufgefallen.
War das nicht gegen Djokovic?
Das kann sein.
Oder den der richtig gefordert hatte, glaube ich.
Genau. Ja. Ich meine, das wäre gegen
Volkskrieg. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es auch in Erinnerung, dass er da schon ein super Match gespielt hat. Da hat er eine Wildcard bekommen, da war er noch im College. Und man kannte ihn nicht und hat dann ein Top-Match. Ich glaube, da hat er irgendwie körperliche Probleme gehabt, Krämpfe gekriegt, irgendwas war da.
Und der spielt jetzt gegen Altmaier. Ich glaube, da ist auf jeden Fall, ich sehe da vielleicht den Amerikaner eher mit einer Nasenlänge vorne. Um es mal kurz zu fassen. Ja.
Jetzt kommen wir zu Zverev. Du hast ja gesagt, Zverev ist für dich auch der Titelfavorit. Wir wollen uns natürlich mal seine Auslosung angucken. Er geht als Top-Gesetzter ins Turnier an 1 gesetzt, da Sinner nicht mitspielt.
Ja.
Und er, Weltrangliste Nummer 2 ist, rutscht dann auf die 1 der Setzliste. Erstmal, was glaubst du, löst es vielleicht auch in einem aus, wenn man plötzlich an 1 gesetzt ist? Meinst du, es verändert was für ihn? Das ist eine neue Situation, mal als 1 gesetzt ein Grand Slam-Turnier zu spielen?
Also ich meine, der hatte, Zverev hat ja French Open gewonnen. Und da war ja so eine ähnliche Situation, als Alcaraz nicht gespielt hat. Sinner sehr früh rausgegangen ist aus dem Turnier. Und er hatte ja dann auch gesagt, dass das in seinem Kopf auch war, dass er, aber er hat das Turnier gewonnen.
Ja.
Ich glaube, man muss ihm sagen, er weiß, eigentlich ist er wahrscheinlich der Top-Favorit für mich. Das kann man ja auch nicht anders sagen. Er ist die Nummer 1 der Welt. Entschuldigung, er ist an 1 gesetzt. Ein Alcaraz, der jetzt 4 Monate nicht gespielt hat. Natürlich muss man immer mit in die Rechnung mit einbeziehen, dass da ein Djokovic mitspielt.
Aber auch mit vielen Fragezeichen.
Mit ein bisschen
Fragezeichen, gleich nochmal drauf zu sprechen.
Irgendwie auch körperliche Probleme, die er so angedeutet hat. Und für mich ist es dann ganz klar, neben all den Spielern, die anderen Spieler, die natürlich in der Vorbereitung für Furore gesorgt haben, ja, kommen wir auch gleich zu, ist trotzdem, muss man einfach so sagen, das muss Zverev auch annehmen, ist er der Top-Favorit. Muss man einfach so sagen. Und für mich ist er auch der Top-Favorit, weil Best of 5 Zverev schlagen ist nochmal was anderes wie Best of 3 Zverev schlagen.
Er hatte ja früher immer so in den ersten Runden, in der ersten Woche von einem Grand-Slam-Turnier Probleme. Mittlerweile hat er das gar nicht mehr. Der ist eigentlich immer ein Kandidat, der in die zweite Woche reingeht und Halbfinale spielt.
Richtig.
Oder sogar die Turniere auch gewinnt. Erste Runde gegen Sonego. Sonego, klar, ein super Spieler. Glaubst du, da kann was anbrennen?
Nee, Sonego ist bekannt für einen starken Aufschlag und eine starke Vorhand. Aber der Zverev retourniert ja alles rein und kann von der Grundlinie aus meiner Sicht auch jede Vorhand erlaufen und aus der Defensive rausholen. Und das wäre für mich wahrscheinlich die größte Überraschung, wenn der Sonego ihm da gefährlich wird.
Dritte Runde, also eine mögliche dritte Runde wäre gegen Dimitrov.
Mhm.
Dimitrov hat schon ein paar Matches aus der Quali in den Knochen. Da musste er nur 2 statt 3 Matches spielen, weil die letzte Runde ist er durch Walkover weitergekommen. Ja klar, Dimitrov ist aber immer ein Kandidat. Der weiß, wie man die Großen schlägt, wie man die ärgert. Das ist schon eine eklige dritte Runde.
Ja, und Dimitrov hat auch, das ist auf jeden Fall eine eklige dritte Runde, weil man hat auch gesehen, jetzt beispielsweise in dem Jahr, letztes Jahr in Wimbledon gegen Sinner, dass er auch einen ganz klaren Plan hat, wie man gegen solche Spieler spielt und den auch verfolgen kann. Er hat die technischen Möglichkeiten, seine Strategie auch wirklich anzupassen an die Gegner. Und er hat alle Schläge, um dem Zverev weh zu tun mit seinem ekligen Slice. Er kann druckvoll spielen und allem drum dran. Deswegen ist es auf jeden Fall, ist es so eine für die erste Woche auf jeden Fall eine richtige Prüfung.
Danach würde Musetti auf ihn warten. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein sehr ähnlicher Spielertyp, Dimitrov Musetti. Und du hast gerade angesprochen, die einhändige Rückhand und der Slice. Da sehe ich schon, dass das eine Möglichkeit sein kann oder ein Spielstil sein kann, der dem Zverev wehtut. Weil die können ihn nämlich mit dem kurzen Slice so ein bisschen bewegen. Er ist lang und groß und muss dann immer einen großen Schritt machen, tief runtergehen. Das ist schon ziemlich hart. Wenn du das über 3, 4, 5 Stunden machen musst, glaube ich, kann das schon ein Breaker sein.
Und was ihm immer wehgetan hat, war der Rückhand-Longline-Slice. Das hat Musetti auch mal vor, ich glaube, letztes Jahr in Rom gezeigt gegen Zverev, dass ihm das richtig wehtut, wenn der Ball flach ist, wenn der tief ist und auf seine Vorhand mit Slice ist. Das ist so, ich glaube, das könnte eine Strategie sein von den beiden.
Wie gesagt, ein großer Kerl, der jedes Mal so tief runtergehen muss beim Slice, das ist schon hart.
Ja.
Das ist schon, klar, Zverev bewegt sich unglaublich gut. Ich glaube schon, dass er es handeln kann.
Ja.
Sind aber keine leichten Aufgaben, die beiden.
Nee, hätte es für ihn wären andere Paarungen, also andere Gegner vielleicht angenehmer gewesen. Sehe ich auch so.
Im Viertelfinale würde dann Demi Nauer oder Rafa Rodar auf ihn warten. Ich lass uns einfach mal über Rafa Rodar sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Underdog ist, der bei dem Turnier jetzt mal weit kommen kann.
Ja.
Das ist natürlich auch wäre natürlich auch ein Banger im Viertelfinale gegen Zverev.
Ja. Ich glaube, dann ab dem Viertelfinale sage ich immer, ist trotzdem hat, wenn Zverev gut drauf ist, immer eine Nasenlänge vorne. Aber klar, der Rodar hat, du hast ja auch schon das mehrfach erwähnt, von, keine Ahnung, gefühlt Weltranglistenplatz 5000 innerhalb von einem Jahr unter die Top 20 gespielt. Ja, also, und er hat auch dieses Jahr in den Vorbereitungsturnieren bei Hardcourt gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Aber wie gesagt, Erfahrung spielt auch eine große Rolle. Zverev hat Erfahrung bei Grand Slams. Er hat einen Grand Slam gewonnen. Und ihn zu schlagen über Best of 5 ist, da sehe ich das noch nicht. Deswegen bleibe ich dabei, der Zverev wird sich bis ins Finale spielen.
Du sagst gerade, Erfahrung spielt eine große Rolle. Er hat jetzt einen Grand Slam gewonnen und weiß, wie man einen Grand Slam gewinnt. Er hat aber auch 2020 bei den US Open ein Finale verloren.
Ja.
Ein bitteres Finale verloren, wo er, glaube ich, zum Matchgewinn aufgeschlagen hat gegen Team. Break 4 war im fünften Satz, das noch abgegeben hat. Glaubst du, das steckt trotzdem noch in seinem Kopf? Vielleicht nicht bei allen Grand Slam Turnieren, aber jetzt speziell bei diesen US Open, weil er eben bei den US Open diese Geschichte hat.
Kann ich mir schon vorstellen, dass du da diese Geschichte hast. Ich glaube, er hat ja im fünften Satz zum Matchgewinn aufgeschlagen gegen Dominic Thiem, hat das nicht gemacht. Aber ich sage, das ist ein anderer Spieler heute, so ein bisschen. Also das war ja, wir kriegen wahrscheinlich Hate-Kommentare, aber ich sage, vom Niveau her war das damals kein starkes Finale, finde ich.
Nein, das war eines der schlechtesten Finals, die ich
gesehen habe. Das war irgendwie, am Ende war das wirklich
dann irgendwie zwei Nervenbündel, die gegeneinander gespielt haben.
Richtig, beide irgendwie spielen irgendwie ihren ersten Grand Slam, wäre Frick dann das Break und ich glaube, könnte ihm im Kopf bleiben, aber ja, hat aber nicht vergessen, ich meine, der Zverev hat schon einige Grand-Slam-Finals ja auch gespielt und Halbfinals und hat es dieses Jahr mit dem French Open. Ich glaube, es gibt ihm einfach einen Boost, dass er das geholt hat. Darf aber nicht vergessen, das einzige kleine Fragezeichen, das ich bei ihm habe, er hat jetzt seitdem auch nicht so, seit Wimbledon, die Vorbereitungsturniere waren jetzt auch nicht von ihm gerade so krass erfolgreich. Ja, aber
ja, du hast eben schon gesagt, es spielt ihm vielleicht ein bisschen die Karten, dass Sinner nicht dabei ist. Das ist ja so ein großer Endgegner. Den kriegt er irgendwie nicht geknackt.
Ja.
Sinner ist nicht dabei aufgrund von einer Verletzung. Wie glaubst du, beeinflusst das ganze Turnier?
Klar, wie gesagt, Zverev Top-Favorit. Aber für alle anderen, bei Djokovic gehen da auch alle Alarmglocken an. Ja, der weiß ganz genau, was da zu holen ist. Vielleicht holt er sich jetzt seinen 25. Grand Slam-Titel. Ja. Ja, der weiß, dass er dass die Chance dadurch sehr, sehr hoch ist viel größer werden, wenn Sinner nicht dabei ist. Und alle anderen aber ganz genauso. Gell? Wir reden hier von der zweiten Garde. Ich sag mal von einem Taylor Fritz, von einem Shelton, von einem Mendick, von einem Cobolli, von einem Arthur Fils. Alle die, bin ich mir ganz sicher, rechnen sich Chancen aus, weil die sagen, also einer von diesen Giganten ist nicht dabei. Der andere Gigant, Alcaraz, hat 4 Monate kein Turnier gespielt. Wäre für mich eine Überraschung, wenn er in die zweite Woche kommt. Und Djokovic, kommen wir auch gleich noch drauf, ist, ja, ich denke mal, alle haben Monster Respekt vor ihm, aber es ist jetzt nicht mehr so wie vor 10 Jahren, dass man sagt, er ist unschlagbar.
Genau, ich glaube, da weiß jeder, wenn man das Match in die Länge zieht, ein langes Match, einen langen Kampf draus macht, dann ist immer was drin.
Ja.
Alcaraz, sein Comeback nach so langer Verletzungspause, erstes Turnier, hat eine gute erste Runde, würde ich jetzt mal sagen, gegen Safiulin. Ist natürlich ein super Spieler, klar. Aber ich glaube, das ist ein gutes Match, um ins Turnier zu starten. Was meinst
du? Ich sag ein bisschen Wundertüte. Man darf auch nicht vergessen, es wird sich zeigen, ist Alcaraz einer wie Rafa oder Federer, die nach so langer Pause zurückkommen und einfach mal einen Grand Slam gewinnen?
Oder braucht er eine lange Einlaufzeit?
Oder braucht er einfach, was ja auch menschlich wäre, nach 4 Monaten ohne Matchpraxis, braucht er einfach ein bisschen. Ich sage deswegen, wäre es für mich eine Überraschung, wenn er es in die zweite Woche schafft, Alcaraz. Und das wäre auf jeden Fall eine sehr große Überraschung für mich, wenn er die zweite Woche erreicht.
Was auch viel diskutiert wird, ist seine Statur. Ganz viele meinen, er hat viel an Muskulatur abgebaut. Meinst du, das ist ganz bewusst? Damals bei Rafa war es auch so, der ist ja mit 17, 18 richtiger Ochse gewesen, hat dann ganz bewusst Muskulatur abgebaut, einfach damit er nicht so viel Gewicht rumtragen muss. Das war damals die Erklärung. Glaubst du, das spielt bei Alcaraz auch eine Rolle?
Ja.
Ist das bewusst oder ist es einfach aufgrund seiner Verletzung, dass er nicht so viel trainiert hat, nicht so viel trainieren konnte? Und das einfach so ein Resultat daraus ist?
Das würde mich jetzt wundern, wenn er jetzt wirklich unbeabsichtigt viel Muskulatur verliert.
Ja. Aber hast du auch das Gefühl, dass er ein bisschen schmaler geworden ist?
Mir ist es ehrlich gesagt nicht so krass aufgefallen, aber du hast es ja schon erwähnt, dass das ist ja wie so eine Wellenform, dass man das dann plötzlich die, aufgrund des Materials vielleicht auch, ja, Bälle, Schläger und wie auch immer, dass die Spieler merken, ah Mist, ich muss irgendwie ausdauernder sein, vielleicht muss ich ein bisschen Gewicht verlieren, damit ich einfach länger durchhalte. Oder dass es dann wieder eine Phase gibt, wo es heißt, hier Power-Tennis, das heißt, ich kann auch wieder ein bisschen mehr zulegen. Das ist vorteilhaft. Also da haben wir auch schon in den letzten zwei Jahrzehnten einfach viele Entwicklungen gesehen, viele Trends. Aber dass er das jetzt unbewusst Muskulatur verloren hat und dann zu News Open fährt und merkt, oh krass, ich habe irgendwie 4 Monate nicht gespielt und habe Muskulatur verloren. Ich glaube, wenn, dann war es Absicht.
Ja, das denke ich auch nicht. Ich denke, das ist alles ganz klar kalkuliert. Mhm. Auf der anderen Seite siehst du dann so Spieler wie Rune, der gerade in seiner Vorbereitung steckt, der postet ja auch viele Videos. Das ist ein Mutant geworden. Der hat so viel Muskulatur
draufgelegt. Ja, der sieht aus wie Adonis. Da siehst du jede Muskulatur, jede Muskelfaser gefühlt, ja. Nur kurz zu ihm zurückzukommen. Ja, sein Plan war ja eigentlich schon bei den French Open. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn dieses Jahr überhaupt nochmal auf dem Platz sehen. Ja. Zweifle ich auch ein bisschen
drauf. Aber finde ich spannend, weil man jeder irgendwie seinen eigenen Plan verfolgt. Alcaraz baut vielleicht ein bisschen Muskulatur ab und hat ein ganz klares Ziel, wo er dahin möchte. Ja. Und der Rune dahingegen baut so viel Muskulatur auf. Das ist spannend zu sehen, was da jeder einzelne Spieler einen Trainingsplan verfolgt. Ja. Ansonsten muss ich sagen, bei Alcaraz sind jetzt nicht so viele Top-Spieler in seiner Section drin. Der nächste Top-Gesetzte ist dann Bublik, 15 gesetzt. Und dann Tommy Paul. Ja, auch ein super Spieler auf Hardcore natürlich, aber ist jetzt kein so ein richtiger Banger dabei.
Ja.
Der erste große Banger für mich wäre dann im Halbfinale Novak Djokovic, wenn er überhaupt so weit kommt.
Genau.
Ja, kommen wir mal zu Novak Djokovic. Also du hast gerade eben schon gesagt, er hat viele körperliche Probleme gehabt in Cincinnati. Da musste er hat zwar die erste Runde durchgespielt, aber hat danach in der Pressekonferenz gesagt, dass er wieder körperliche Beschwerden hatte. Die hat er auch schon seit längerer Zeit, sagt er. Immer wenn es sehr heiß wird und schwül wird, kommt er irgendwie in Bedrängnis, was seinen körperlichen Zustand angeht.
Ja, das hat er ja auch schon die letzten Grand Slams immer betont, dass er das Gefühl hat, ab der zweiten Woche oder nach hinten raus, Halbfinale, Finale, einfach nichts mehr im Tank zu haben. Ja, man darf auch nicht vergessen, 39, der Mann, das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, aber wenn er, ich kann dir nicht sagen, was er für körperliche Probleme da hat, Hitze und Schwüle, ich glaube, das macht auch vielen Leuten zu schaffen, vielleicht ist es dann, wenn man älter wird, einfach auch schwieriger davon, sich zu regenerieren, du hast natürlich auch einen krassen Schweißverlust und Elektrolytverlust, den du da hast während so eines Matches und vielleicht kriegt er das nicht mehr so richtig rein, ich weiß es nicht. Aber nach wie vor, den größten Fehler, den man im Tennis machen darf, ist, Novak Djokovic abzuschreiben.
Ja, ich habe auch viele Videos aus dem Training gesehen. Er wirkt schon sehr gereizt und sehr gestresst.
Mhm.
Da weiß ich immer nicht, ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, weil oft, wenn er diesen Modus ist, dann ist er brandgefährlich.
Ja.
Aber du merkst, es arbeitet viel in ihm. Dass er vielleicht einfach merkt, okay, meine Zeit ist vielleicht abgelaufen oder es wird immer schwerer für mich, da irgendwie weit zu kommen. Merkst, er ist sehr gestresst. Erste Runde spielt er gegen Navone. Ich denke, das ist eine gute erste Runde. Und dann zweite Runde würde Berrettini oder Wawrinka auf ihn warten.
Das ist auch ein schönes Duell.
Ein klassisches Duell, ja. Gegen Wawrinka hat er ganz oft gespielt. Grand Slam Finals gegen ihn gespielt.
Gegen
Berrettini ebenfalls.
Ja.
2021 in Wimbledon gespielt. Von daher ist ein geiles Match. Ich glaube aber, das ist eine Top-Auslosung für ihn, um da weit zu kommen.
Ja.
Was mir in seinen Matches immer auffällt, ich habe das Gefühl, der ist so sehr gestresst und hektisch, weil er eben nicht will, dass es sehr lange dauert.
Mhm,
und sobald er dann vielleicht ein dummes Break bekommt oder verliert einen Satz, dann merkt man, finde ich, dass er noch gestresster wird, weil er sich denkt, nein, es darf auf gar keinen Fall sich in Länge ziehen, weil dann habe ich schlechte Karten.
Ja, er hat natürlich auch jetzt nicht das Spiel vielleicht wie damals ein Roger, der das halt einfach kurz halten konnte.
Genau.
Weil er jetzt nicht Aufschlag und die nächste Vorhand reindonnert. Ja, sein Spiel war ja schon immer auch, dass er dann auch über die Länge oder über die Konstanz gekommen ist. Und kann schon sein, dass ihn das halt auf jeden Fall stresst, ne? Dass er weiß, ich kann mir schon gar nicht in den ersten Runden irgendwie einen Aussetzer erlauben, weil das kostet mich Akku.
Ich denke auch, es muss alles perfekt für ihn laufen. Er muss da richtig easy durchmarschieren, um dann fürs Halbfinale und Finale noch Körner zu haben, um diese ganz harten Matches zu bestreiten. Ja, du sagst es, ich denke auch, er hat nicht das Spiel, um die Punkte so kurz zu halten. Er hat immer davon gelebt. Er ist immer so entspannt gewesen, wenn die Matches lang wurden, weil er wusste, er ist der bessere Spieler.
Ja.
Und ist dann auch mental stärker. Mittlerweile habe ich das Gefühl, er weiß, dass er körperlich das ein Nachteil für ihn wird. Deswegen,
ja, mit 39 aber, muss man es immer auch sagen, weiß er es wahrscheinlich selbst auch. Ja.
Was auch ein interessantes Match werden könnte, Nakashima würde auf ihn warten. Nakashima würde man jetzt vielleicht vom Namen her erstmal denken, joa, weiß ich nicht, aber der hat eine mega Vorbereitung gespielt. Der hat Montreal Finale gespielt, Cincinnati Halbfinale.
Mhm.
Ist schon eine Bombenvorbereitung. Jetzt aber die Frage, beobachten wir immer häufiger die Spieler, die so eine gute Vorbereitung spielen. Das sind jetzt zwei Turniere, die erstrecken sich über 4 Wochen, dass die dann meistens gar keine Power mehr haben fürs Grand Slam.
Ja.
Glaubst du, er kann da einen Run hinlegen, weil man denkt, mega Vorbereitung, der ist super mit Selbstvertrauen getankt und kann da weit kommen, oder glaubst du einfach, also es fehlen die Körner?
Die Voraussetzungen sind natürlich gut, dass man sowas hat, wenn man so eine Vorbereitung hat, aber man darf nicht vergessen, die beiden Masters, die dauern jeweils 10 Tage. Ja, und dann, du reist ja auch noch vorher an. Das heißt, du bist mal locker 13, 14 Tage da wahrscheinlich. Ja, das sind 30 ein Monat bist du da halt einfach mal völlig im Turniermodus, wenn du weit kommst. Ja. Und das kostet natürlich Energie. Das kostet einfach Energie. Und nicht umsonst siehst du bei den absoluten Top-Spielern immer vorher, dass sie sich ihre Pausen auch nehmen. Ja, teilweise hat Djokovic vor Wimbledon kein Turnier gespielt. Ja.
Und das machen ja jetzt schon die Jungen, Sinner, Alcaraz. nehmen sich davor ganz viel Auszeiten.
Genau.
Weil die wissen, die kommen weit bei den Turnieren.
Richtig.
Und dann sind einfach so 4 Wochen in den Knochen zu haben vor einem Grand Slam einfach zu tough.
Es ist inzwischen so, dass es nicht mehr so ist, dass viele Spieler einfach durch die erste Runde durchmarschieren, 6-1, 6-2, 6-1, sondern es ist das Gefühl, von der ersten Runde geht es um Leben und Tod bei vielen, so ungefähr vom Ergebnis her. Es ist viel 50-50 aus meiner Sicht. Aber natürlich, wenn du wie in Arthur Fields, in Nakashima so eine gute Vorbereitung hast, dann erwartet man natürlich irgendwo auch, dass die weit kommen.
Mögliches Viertelfinale für Djokovic wäre Medvedev oder Tiafoe. Tiafoe hat auch eine super Vorbereitung gespielt. Der war im Finale in Cincinnati gegen Arthur Fies. Trotzdem denke ich, das sind machbare Aufgaben für Djokovic, wenn er so weit kommt.
Auf jeden Fall. Und Tiafoe ist wahrscheinlich aktuell vielleicht die größte Hoffnung für den US-Tennis bei den Männern, bei dem Turnier zumindest, also von der Form her. Und ja, das sind auf jeden Fall machbare Aufgaben.
Dann würde im Halbfinale der Knaller gegen Alcaraz auf uns alle warten. Soweit muss er erstmal kommen. Aber ich glaube, er hat trotzdem eine gute Auslosung, dass er weit kommen kann.
Richtig, ja.
Gehen wir mal auf den erweiterten Favoritenkreis. Kommen wir mal zu sprechen. Also wir haben gerade schon ein paar Namen genannt oder du hast ein paar Namen genannt, die einfach schon geglänzt haben in der Vorbereitung. Nakashima, Arthur Fies, junge Leute, über die man immer sprechen muss. Rafa Rodar, Kuboli.
Ja.
Wer ist vielleicht so dein Hot Take, der es weit packen kann?
Ja, natürlich. Ich habe irgendwie mal schon vor längerer Zeit gesagt, der Kuboli, ja, weil er mir von seinem Spiel her schon sehr gut gefällt einfach. Ich liebe seine Spielart, ja, diesen Spielwitz, den er hat. Aber ja, du hast ja die anderen Namen genannt, also Rodar, Nakashima und der letzte war Arthur Fields beispielsweise. Ja, was willst du sagen? Das ist irgendwie auch alles 50-50, wenn du die gegeneinander spielen willst. Der lässt die jeden Tag untereinander ein Match spielen. Das ist 50-50 aktuell, glaube ich. Und das sind die Spieler, die sich aber aus meiner Sicht auch so neben dem absoluten Top-Favoriten eine realistische Chance einräumen können, weit zu kommen bei den US Open. Ja, die können das machen, weil die einfach gut drauf sind. Und mit Sinner, mit der Absage Alcaraz, der nicht in Topform wahrscheinlich ist, rechnen die sich garantiert alle viel aus.
Ja, ich setze viel auf Rafa Rodar. Ich mag ihn einfach. Ich finde, ist ein geiler Spieler. Ich finde ihn auch vom Mindset einfach so, dass ich glaube, der kann da weit kommen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass für jeden Spieler in den Top 10, außerhalb der Top 10, das eine Chance sein kann, sehr, sehr weit zu kommen. Und ich glaube, wir werden auch einen Namen sehen, der uns total überrascht, der plötzlich im Halbfinale steht. Da bin ich fest von überzeugt. Und es gibt viele Namen, die da eine Rolle spielen. Da gehört noch ein Jakub Menjik dazu. Leana Thien gehört dazu. Das sind viele, viele Namen, die wirklich diese Chance ergreifen können und weit kommen können. Ich glaube, es wird spannend wie nie, vielleicht nie zuvor.
Ja.
Ja, kommen wir auf das Wildcard-Thema nochmal zu sprechen. Ja, das haben wir, war ja auch ein viel diskutiertes Thema im Vorfeld. Denn Wawrinka hat ursprünglich keine Wildcard bekommen. Er hat ja sein letztes Jahr auf der Tour angekündigt. Das heißt, das ist das letzte Grand-Slam-Turnier, was er in seiner Karriere spielen wird. Und hat erstmal keine Wildcard bekommen. Das war natürlich viel diskutiert. Wie hast du das erstmal eingeschätzt?
Ja, ich denke mal so, natürlich hat er seine Legacy da mit dem US Open-Titel. Und er hat auch dann, könnte man sagen, ja, das ist ja ein Champion, dem muss man die Wildcard geben. Ich denke aber auf der anderen Seite, er hat das nicht das Ranking, er hat das nicht verdient. Gibt man denen lieber vielleicht die Wildcard den jungen Leuten. Auf der anderen Seite ist es ein Spieler, der einfach Stadien füllt. Also ich glaube, da musst du viele Pros und Kontras abwägen. Ja, klar. Einen Wawrinka eine Wildcard zu geben, ist immer was Besonderes, ihm zuzugucken. Ob er es dann wirklich verdient hat oder nicht, ob er etwas anderes verdient hat oder nicht, ich glaube wirklich, da kann man lange diskutieren. Das grundsätzlich das Thema Wildcard, wir haben ja auch gesehen, Venus Williams hat eine Wildcard bekommen, sie ist 46, hat jetzt seit über einem Jahr kein Match mehr gewonnen, ist auch ein Fragezeichen. Aber klar, sie füllt auch Stadien, die Williams Sisters, ja. Das ist auf der anderen Seite, nimmt man dann natürlich aber auch jungen Leuten die Chance weg, sozusagen mal auf der Grand-Slam-Bühne zu spielen.
Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, auf welcher Seite ich stehen soll. Ich kann verstehen, dass man einem Wawrinka eine Wildcard gibt, damit er sich immer von allen verabschieden kann. Das ist, er hat gewonnen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, man sollte ihm keine geben, man sollte es den jungen Spielern geben.
Ja.
Jetzt ist es so, er hat dann doch eine Wildcard bekommen, denn ein Wildcard-Spieler, der ursprünglich eine hätte bekommen sollen, verletzungsbedingt absagen musste.
Ja.
Dadurch ist er reingerutscht. Für mich hat es aber so ein bisschen faden Beigeschmack, dass er sozusagen die zweite Wahl ist und die bei News Open dann jetzt trotzdem das so groß angekündigt haben. Wir haben jetzt doch Wawrinka eine Wildcard gegeben.
Ja, ja.
Ist vielleicht dann so ein bisschen die Notlösung gewesen. Weiß ich nicht. Trotzdem ist es schön, dass wir nochmal sehen und hat eine geile erste Runde gegen Berrettini. Das ist mega.
Eine absolute Tennislegende, muss man einfach so sagen. Und der ist ja auch mit seinem Spielstil einzigartig fast schon, ja, mit seiner mit seinen krachenden Grundlinienschlägen, der einhändigen Rückhand, die ja eine Augenweide ist. Also das ist natürlich was, der füllt halt Stadien, muss man einfach mal so sagen.
Weitere Legende, die Karriere beenden wird, Gael Monfils, der hat auch eine Wildcard bekommen.
Ja.
Auch nochmal toll zu sehen. Ähnlicher Fall, ja. Da muss man natürlich dazu sagen, der spielt vielleicht nochmal eben die Karten, dass er Franzose ist. Denn genau. Die Grand Slams untereinander haben da irgendein Abkommen, dass die sich die Wildcards gegenseitig natürlich zuspielen. Das heißt, Richtig. Es kann sein, dass Franzosen oder Australier bei den US Open eine Wildcard bekommen. Dafür ist es dann genau andersrum.
Genau.
Bei den French Open bekommt es dann Amerikaner.
Ja.
Ja, klar, die haben halt da so ein richtiges Monopol, diese Länder, die Grand Slams ausrichten. Davon profitieren natürlich die Nachwuchsspieler aus dem Land.
Ja.
Ob das jetzt fair oder nicht fair ist, weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall cool fand, dass die US Open es dieses Jahr so gemacht haben, die haben um eine Wildcard für die Quali ein Turnier veranstaltet. Ja. Das heißt, da betteln sich die jungen Spieler um diese Wildcard. Das finde ich ist gut gelöst, dass man sagt, okay, wir geben die zwar einem Nachwuchsspieler aus unserem Land, aber wir lassen die drum spielen. Da hat man sich auch ein bisschen verdient.
Ist und du förderst das ja richtig. Du förderst das, ist eine geniale Idee, weil derjenige oder diejenige, die das Turnier gewinnt, ist natürlich auch mit Selbstbewusstsein getankt und geht vielleicht gut vorbereitet in diese US Open.
Richtig.
Genau.
Ja, dann natürlich Fokus hier auf unsere ehemalige Podcast-Gast Sinja Kraus.
Ja.
Sinja Kraus ist direkt fürs Hauptfeld qualifiziert. Ihre erste oder zweite direkte Hauptfeldteilnahme.
Wahnsinn, unglaublich.
Es müsste die erste sein. Die hatte bei French Open sich durch die Quali gespielt.
Und Wimbledon?
Wimbledon war sie dann im Hauptfeld. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls eines ihrer ersten Grand Slam-Turniere jetzt im Hauptfeld.
Ja.
Spielt erste Runde gegen Muchova. 7 der Welt, hat Wimbledon-Finale gespielt. Das ist natürlich eine harte erste Auslosung. Aber ich sag's immer wieder, als ungesetzte Spielerin spielst du entweder in der ersten oder in der zweiten Runde gegen eine gesetzte Spielerin. Genau. Von daher ist es einfach so.
Ist so, klar, hätte in Anführungsstrichen ein leichteres Los haben können. Muchova ist natürlich super starke Spielerin, erfahrene Spielerin. Aber Best of Three. Ich traue, der sind ja alles zu und ich drücke ihr die Daumen.
Ja, ich traue ihr auch alles zu mit ihrem Spiel.
Genau.
Wenn sie trifft und schiebt einen Lauf, dann glaube ich, ist da auf jeden Fall was drin. Ja, also da kann alles passieren.
Die erste Runde ist für viele der Top-Stars vorne auch immer eine Hürde, ne?
Eben.
Ist einfach
jedes
so.
Grand Slam-Turnier, was man sich anguckt und du guckst dir die Gesetzten an, hast du ganz viele, die in der ersten Runde rausgehen und es sind dann Überraschungen.
Ja.
Warum sollte die Sinja das nicht packen? Also wir drücken ihr die Daumen und werden das natürlich uns reinziehen. Hoffentlich zu einer Zeit, die man auch gucken kann und
Richtig.
Nicht mitten in der Nacht.
Ja.
Hoffen wir es mal. Ja, das waren jetzt mal so das Tableau von den US Open. Ich glaube, wir müssen uns dann die Matches einfach reinziehen und dann können wir mal ein bisschen auf unseren Social Media Kanälen Videos dazu machen und ein bisschen die Matches bewerten, einordnen.
Ja, ich freue mich immer drauf, weil das ist eigentlich so mit eines der schönsten Grand Slams für mich im Jahr. Ja, US Open, Australian Open, natürlich French Open auch besonders, aber irgendwie die Atmosphäre bei den US Open ist schon mit dieser Night Session des Arthur Ashe Stadium, was ja da wo gefühlt 95.000 Menschen reinpassen.
Ich glaube 23.000, ich habe es hier stehen.
Ja, jetzt fand ich jetzt nur so überspitzt.
23.000 und das ist das größte Tennisstadion der Welt und auch das lauteste, die haben es gemessen, das ist am meisten Stimmung, das lauteste Stadion.
Und wenn du da die Night Session hast und das Ding ist ausverkauft und das ist ein geiles Match, was da los ist, das muss man glaube ich mal live erleben und das wäre was, was ich auf jeden Fall mal gerne live erleben würde. Ja.
Natürlich habe ich für die US Open noch eine kleine Quickfire-Fragen für dich vorbereitet.
Okay.
Okay.
Du hast das letzte Folge schon vorbereitet und jetzt diese Folge wieder.
Ja, die Leute wollen einfach hören, was du zu sagen
was
hast.
Was ich zu sagen habe, aber das nächste Mal bin ich dran.
Okay, ich habe das versucht, so ein bisschen US Open mäßig zu machen.
Mhm.
Mal gucken, ob mir das gelungen ist. Also erste Frage. Lieber ein 5-Satz-Krimi bis 3 Uhr nachts auf dem Arthur Ashe Stadium oder ein schneller 3-Satz-Sieg auf einem Nebenplatz und du kommst easy in die zweite Runde.
Für mich als Spieler?
Mhm.
Ich glaube, ich würde ein 5-Satz-Krimi auf dem Arthur Ashe gerne sehen bis 3 Uhr nachts, ja. Wenn du jetzt nicht wenn du weißt, dass du vielleicht nicht um den Titel spielst, ist das, glaube ich, eine einmalige Erfahrung. Wenn du aber um den Titel spielst, bist du, glaube ich, froh, wenn du das nicht machen musst, weil davon erholst du dich, glaube ich, ganz schwer.
Da du ja um den Titel spielst, wahrscheinlich ins 3-Satz-Match nehmen. Okay, welcher Nicht-Top-10-Spieler erreicht dieses Jahr das Halbfinale bei den Männern?
Das Halbfinale bei den welcher Nicht-Top-10-Spieler? Wow, das ist ganz schwierig. Vielleicht ein Nakashima.
Nakashima, okay. Welcher gesetzte Top-10-Spieler fliegt in der ersten Runde raus?
Medvedev.
Ist der Top-10?
Ich meine schon.
Ja?
Ja.
Okay.
Müssen wir mal gucken, ja.
Okay. So, du hast Matchball im Match-Tiebreak im fünften Satz auf dem Arthur Ashe Stadium. Sicherer Aufschlag auf die Rückhand oder Surf and Volley?
Surf and Volley.
Ich wusste. Okay.
Wieso?
Ja, keine Ahnung. Das passt. Das habe ich schon oft gesehen bei dir, bei wichtigen Punkten, dass du dann mal irgendwie ein Surf and Volley einbaust und sowas. Hätte ich auch so. Ich wäre, glaube ich, den sicheren Weg gegangen.
Du hättest wieder Kick nach außen
und dann hoch rein einfach.
Und einfach nur reingeöffnet. Ja, genau. Ach Gott. Na gut.
Ja. Okay, da du ja ein riesen Federer-Fan bist, natürlich nochmal eine Roger Federer-Frage.
Ja.
Lieber Trainer von Roger Federer sein,
ja,
oder Roger Federer ist dein Trainer?
Roger Federer ist mein Trainer.
Okay, warum?
Ich glaube, Roger Federer zu trainieren, und das hatte mal, habe ich mal ein Interview gesehen von Severin Lüthi, der ihn ja jahrelang verfolgt hat. Ja, also nicht, dass ich will nicht seine Arbeit herabwürdigen, aber er hatte das mal irgendwie so gesagt, so, ja, mit Federer, da ging es darum, wie er seine Rückhand verbessert hat und den Return. Ja, der übt das so 3-4 Mal und dann kann er das halt. Ich glaube, das ist halt ein Spieler, der kann Sachen, die kann man einem nicht beibringen. Weißt du, das, was ich meine, das ist wie so ein Djokovic oder Nadal oder auch Alcarazinha, die können Sachen, die kannst du nicht lernen. Und die können das einfach intuitiv, die spielen einfach, die können einfach, Spielzüge oder Situationen lösen, wo du selber als Trainer, als Coach gar nicht drauf kommst.
Mhm.
Und ich glaube, es ist schwer, so einen Spieler zu trainieren. Ich stelle mir das wirklich schwer vor, ja. Wie kannst du diese Kreativität, dieses Genie, was die ja alle haben, das ist eben, rede ich ja nicht nur von Federer, sondern gibt es ja noch andere in der Kategorie, ja. Wie kannst du das so richtig fördern, ja? Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und als Coach hätte ich ihn gerne, weil ich glaube, er hat eine unfassbare Erfahrung mit dem, mit seiner Karriere und kann dir auch so viele einfache Tipps geben, wie er mit Situationen umgeht. Das würde ich mal gerne aus seiner Sicht hören, wie, ja, zu einfachen Situationen. Was machst du bei Einstand? Wie gehst du daran? Wie gehst du bei einem engen Match? Wie gehst du überhaupt in den Satz? Guckst du da erstmal, was der andere so macht? Weißt du so, ich glaube, er kann da einfach so viele Input geben und es wäre, glaube ich, super spannend.
Hat man ja manchmal beim Laver Cup gesehen, wenn der Nadal, Federer, Djokovic an der Bank standen und dann ist ja das Mikrofon an und dann hört man, wie die dann die Spieler coachen.
Ja.
Da allein da sind schon so interessante Sachen gefallen, die dann sagen, da denkst du als Spieler erstmal gar nicht dran, aber dann hörst du das von denen so, oh ja, interessant.
Das ist ja, ich glaub, eine
interessante Herangehensweise.
Umsonst sind die ja so unglaublich stark und erfolgreich, weil die einfach auch dann eine ganz andere Sicht vielleicht auf dieses Spiel haben, auch wenn sie selber spielen, ja, die gehen das ganz anders an, als vielleicht jetzt ich das tue, ja, oder einer, der zwischen den Positionen 10 und 20 steht, ja, die haben da einfach eine andere Denkweise auch, ja, und ich glaube auch, die denken gar nicht so sehr vielleicht, wie wir jetzt spielen, ich will den Punkt nicht verlieren, sondern die denken eigentlich nur, ich will den Punkt gewinnen, weißt du, die haben so ein anderes Mindset.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja gut, gucken wir mal. Vielleicht meldet er sich bei dir, wenn er den Podcast hier sieht und bietet
also
dir an,
dir
dich
eins,
zu trainieren.
Wenn ich irgendwo die Gelegenheit bekomme, dass einer sagt, ey, der sucht einen Sparringspartner, ich würde dir sofort absagen, ich würde alles stehen und liegen lassen und würde mit dem spielen, gell?
Ich weiß, ja.
Ja, das weißt du. Gut.
Okay, zum Abschluss noch eine Runde Who Am I?
Boah, das wird wieder, nachdem ich letzte Woche so reingeschissen habe.
Ja, ja, also wirklich. Vielleicht waren auch meine Hinweise schlecht, aber da bist du wirklich überhaupt nicht drauf gekommen.
Nee, komplett auf dem Holzweg.
Gucken mal, was du heute machst.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin ready.
Okay, wir starten mit dem ersten Hinweis. In meiner gesamten Karriere habe ich insgesamt 4 ATP-Einzeltitel gewonnen und schaffte es 2004 bis auf Platz 5 der Weltrangliste.
2005 auf Platz 5 der Weltrangliste?
2004.
Ja, okay.
Okay. Hinweis Nummer 2. Im Jahr 2008 überraschte ich im Alter von 32 Jahren, als ich als ungesetzter Spieler ins Halbfinale von Wimbledon gekommen bin, nachdem ich im Viertelfinale ein super langes Match gegen Arnaud Clément gewonnen hatte und habe dann gegen Nadal verloren.
Okay.
Okay?
Ja.
Hinweis Nummer 3. 5 Jahre davor, im Jahr 2003, erlebte ich das erfolgreichste Jahr meiner Karriere und erreichte mein einziges Grand-Slam-Finale im Einzel bei den Australian Open.
Bei welchem Jahr?
2003.
Das müsste nicht Markus Baghdatis sein?
Nein.
Nee.
Nein.
2003 Australian Open Finale.
Mhm. Wir machen weiter. Hinweis Nummer 4. Einen meiner emotionalsten Erfolge feierte ich im Doppel bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Dort holte ich die Silbermedaille.
Rainer Schüttler.
Sehr gut, oh, Rainer okay. Schüttler. Hinweis Nummer 5, der letzte wäre gewesen auf der Tour, hatte ich den Spitznamen Shaker und war als absolutes Kampfschwein bekannt.
Ja.
Trainierte Angelique Kerber und bin jetzt der Teamchef des deutschen Damenteams, also dem Billie Jean
Teamcup-Teams. Okay, ja, ja, ja.
Rainer Schüttler.
Ah, krass, das war 2003, Finale Australian
Open. Agassi.
Gegen Agassi. Und Agassi hat ihn komplett vermöbelt.
Genau, komplett. Der hat er auch danach gesagt. Das ist eigentlich das Spiegelbild von ihm, von seinem Spiel, nur packt was besser.
Genau. Und der hatte da in dieser Phase, hat Rainer Schüttler aber unfassbar gespielt. Der war so solide von der Grundlinie.
Der hat sich bewegt, so unglaublich in die Ecken bewegt. Die Vorhand und Rückhand, das war so eine Maschine.
War eigentlich eine krasse Generation, wenn man sich mal zurück anblickt. Tommy Haas, Rainer Schüttler, Nikolas Kiefer. Und jetzt will ich gar nicht die anderen vergessen, die ich vielleicht vergessen habe. Was wir für Top-Spieler hatten.
Und ich meine, da denkt heute keiner mehr dran an Rainer Schüttler, muss man leider so sagen. Ne?
Ja, spielt jetzt in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr so eine große Rolle, weil man ja vielleicht ihn auch jetzt nicht ständig im Fernsehen sieht, irgendwie als Kommentator oder sonstiges. Ja, auch Nikola Kiefer ist ja eher, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, zurückgezogener. Ja, aber das waren natürlich zwei absolute Top-Spieler. Mir hat vom Spielstil Nikola Kiefer mehr gefallen als Rainer Schüttler. Ja,
super schönes Spiel.
Ja, einfach. Wunderschönes Spiel. Aber gut, ja. Schönes Ding, schönes Beispiel. Wie kamst du auf ihn?
Ich habe ihn in dem Draw gesehen von French Open 2010, meine ich.
Ja.
Da habe ich ja das T-Shirt hierher und habe mir das Draw durchgegangen. Da habe ich auch mal die ganzen deutschen Spieler mir angeguckt, wer da mitgespielt hat.
Okay.
Und dann hatte ich ihn gesehen, dachte ich, boah, den habe ich lange nicht mehr gedacht. Was hier irgendwie schade ist, weil Tommy Haas ist immer noch irgendwie so ein Star auf der Tour, der ist überall dabei, der ist immer zu sehen und hat auch so ein hohes Ansehen. Und es ist eigentlich schade, dass, wie du sagst, Nikolas Kiefer und Rainer Schüttler so ein bisschen zurückgezogen sind aus dem Tennis-Business, obwohl Schüttler ja natürlich noch der Coach ist von dem Damenteam, dass sie aber auch so wenig involviert sind. Das ist schade. In anderen Ländern siehst du irgendwie die ehemaligen Topspieler, die spielen ja irgendwie eine Rolle, sei es, dass sie Kommentatoren sind oder Experten sind, Spieler betreuen. Die sind da irgendwie mehr involviert, das ist schade. Wir haben eigentlich so geile deutsche Ex-Spieler.
Ja, gut, vielleicht müssen wir so wenig eingebunden sind. Vielleicht will er es auch einfach nicht.
Klar, vielleicht wollen sie es nicht, aber es ist trotzdem schade, weil so ein geiler Spieler.
Ja, ich würde gerne einfach mehr von ihm hören, so was er zum Tennis zu sagen hat. Deswegen finde ich beispielsweise, wenn Philipp Kohlschreiber die Matches kommentiert, super spannend, was der zu erzählen hat.
Ja.
Wenn er da irgendwie sagt, so ja, jetzt könnt ihr mal so und so, so habe ich das, bin ich das angegangen und wie auch immer, weil das sind natürlich Insights, die du sonst von keinem bekommst.
Genau. Ja. Oder dass er erzählen kann, wie es sich anfühlt, gegen den einen oder anderen Spieler zu spielen, weil er es erlebt hat. Das sind Insights, die bekommst du ja nicht. Die bekommst du nur von solchen Leuten. Das sollte man. Ich fände es toll, wenn man die mehr einbindet.
Ja, hast du recht. Ja.
Ja, das war unsere kleine Vorschau zu den US Open.
Richtig.
Erstmal nochmal vielen, vielen Dank an alle, die sich das letzte Video schon angeguckt haben, uns gefolgt haben, immer fleißig kommentieren und uns sich auch unsere Social-Media-Kanäle angucken. Das hilft uns sehr. Also auch da wieder, folgt gehen überall. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jeden Follow und freuen uns oder wünschen uns auch, dass euch diese Folge gefällt.
Genau. Und wir gucken ganz gespannt, jetzt verfolgen wir die nächsten zwei Wochen die US Open, geben hier und da ein Update auf unseren Social-Media-Kanälen.
Genau, wir werden das versuchen, so bestmöglich zu begleiten. Deswegen schaut da gerne rein, wenn ihr immer Updates haben wollt.
Ja, ist natürlich viele Matches in der Nacht, das ist hart, aber wir versuchen das, was wir gucken können, gucken wir.
Dann hört ihr uns wahrscheinlich wieder zu einer Recap-Folge zu den US Open wieder.
Nach zwei Wochen. Dann macht's gut.
Macht's gut.